We're not looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Not to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon.
Wir hören hier Donald Trump auf dem Rückflug nach Washington vom G7-Gipfel in Kanada an Bord von Air Force One. Er hat ja diesen Gipfel vorzeitig verlassen, weil er sehr Wichtiges in Washington zu tun habe. Und er sagte auch, dass er keinen Waffenstillstand wolle wie Emmanuel Macron, den er als netten Kerl bezeichnet, der aber falsch liege. Er, Trump, wolle mehr. Er wolle ein Ende. Iran dürfe keine Nuklearwaffen bekommen.
Es ist Mittwoch, der 18. Juni 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger». Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüssen. Er war lange USA-Korrespondent vom «Tagesanzeiger» und heute Podcaster in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom «Tagesanzeiger». Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, letzte Nacht haben viele, auch ich, vermutet, dass die USA in den Krieg im Nahen Osten wird eingreifen. Am Morgen um 3 habe ich mal aufs WC und als ich zurückgekommen bin, habe ich aufs Handy geschaut. Dort war noch nichts gesehen. Dabei ist es dann auch geblieben. Kommt der Angriff jetzt kommende Nacht?
Das weiß ich nicht, Christoph, aber ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich in den nächsten 72 Stunden kommen wird. Wir haben einige Anzeichen, also sind mehr als 2 Dutzend Tankflugzeuge von den USA nach Europa und im Nahen Osten verlegt worden. Wir haben außerdem gesehen, dass die 5. amerikanische Flotte in Bahrain, alle ihre Schiffe haben den Hafen verlassen, also Dispersal Tactics, damit man die Flotte nicht im Hafen erwischen kann. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich klares Anzeichen. Und dann wissen wir auch, dass sich nun der 2. Flugzeugträger der USA, ich glaube, das ist die USS Nimitz, ganz in der Nähe des Nahen Ostens schon befindet. Die kam aus dem Fernen Osten angedampft oder als ein Atomreaktor. Damit hätten also die USA 2 Flugzeugträger in der Nähe des Iran. Und ich wäre eigentlich sehr überrascht, wenn es nicht zu einem Militärschlag käme. Wie gesagt, wir wissen es nicht, aber es würde mich nicht weit überraschen, wenn wir das in den nächsten 72 Stunden sehen würden.
Aber jetzt der Donald Trump als Kriegsherr. Er hat ja eigentlich immer versprochen im Wahlkampf, er will den Krieg beenden und nicht anfangen. Wieso jetzt das?
Ja, da gibt's also eine ganze Reihe von Antworten, wenn es denn dazu kommt, Christoph. Also zum einen, das stimmt schon, wir wissen alle, dass Trumps große Wünsche sind, dass er mal am Mount Rushmore verewigt wird und dass er den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis kriegt. Das ist wahrscheinlich dann aus, wenn er tatsächlich in diesen Krieg mit dem Iran einsteigt. Und es stimmt auch, dass Trump tatsächlich versprochen hat, er wolle ein Friedenspräsident sein. Das hat sich vielleicht dann doch erledigt unter dem Druck der israelischen Regierung, unter dem Druck von Netanyahu. Ich würde mal sagen, der israelische Ministerpräsident hat also Trump gespielt wie eine Geige. Und hinzu kommt noch, dass der Oberbefehlshaber des Zentralkommandos der amerikanischen Streitkräfte, General Michael Eric Corilla, dass er ein starker Befürworter eines Eingreifens gegen den Iran gewesen ist und ist. Und ich nehme an, dass er auch über einigen Einfluss im Weißen Haus verfügt hat. Wie gesagt, wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen passiert, aber die Zeichen stehen leider auf Sturm und aus dem Friedenspräsidenten könnte nun der Kriegspräsident Trump werden.
Ja, aber er hat ja immer von dummen Krieg geredet. Stupid Wars ist sein Wort gewesen. Vor allem, wenn es um den Krieg in der Ukraine gegangen ist.
I have a message for both parties. Get this war ended. We're losing 5,000 soldiers a week.
Das ist also der Trump, der sagt, es kommen zu tausenden Toten jede Woche, um wieder den Krieg beenden. Jetzt steht zur Diskussion, ob er einen Krieg im Nahen Osten will eingreifen, einen grossen Krieg. Donald Trump ist die dominante politische Figur von den vergangenen 10 Jahren. Aber was hat er außenpolitisch tatsächlich erreicht?
Nicht viel. Das muss man klipp und klar sagen. Er hat großspurig angekündigt, der Ukraine-Krieg würde er in 24 Stunden beenden. Das ist natürlich nicht passiert. Der Krieg tobt schlimmer als jemals zuvor, auch weil Trump sich immer mehr auf die Seite von Wladimir Putin geschlagen hat. Und dann sagte Trump natürlich auch, Gaza wäre nie passiert, wenn er Präsident gewesen wäre. Der Gaza-Krieg läuft also grausam weiter. und ein Ende ist nicht in Sicht. Und auch da muss man sagen, dass Trump also das Klassenziel nicht erreicht hat. Und natürlich hat er immer gesagt, dass die Atomsache im Iran von anderen vermasselt worden wäre. Das wäre bei ihm auch nicht passiert. Es ist natürlich einfach zu sagen, die anderen waren immer dran schuld, ja. Aber man kann jetzt schon mal nach fast 6 Monaten seiner Präsidentschaft, seiner zweiten Präsidentschaft, ein Fazit ziehen. Da muss man sagen, außer Späßen nichts gewesen. Also, und das trifft auch ein bisschen die Leute, die dauernd sagen, ja, er hat große strategische Ziele, er will vielleicht Russland von China loseisen, dies und jenes. Das ist alles Bullshit. Der Mann lebt aus seinen Impulsen und wir müssen ihn an dem messen, was er erreicht hat. Und das sieht es nach 6 Monaten in der Außenpolitik nicht so toll aus.
Mein, er kritisiert ja immer noch nicht nur den Joe Biden, sondern auch den Barack Obama, seinen Vorvorgänger. Der Barack Obama hat immerhin ein Abkommen können aushandeln, internationales mit dem Iran, wo mindestens bis dahin verhindert hat, dass der Iran Atomwaffen hätte können bauen. Ist das Abkommen von 2015 tatsächlich so mies, wie der Trump immer sagt?
Nein. Das ist nicht so mies gewesen. Das hat klare Verhältnisse geschaffen für eine Weile und hat den Iran auch unter Kontrolle genommen. Und natürlich, Trump ist dann aus diesem Abkommen 2018 ausgestiegen und sagte, er bekäme einen besseren Deal. Und die USA haben ja auch mit dem Iran verhandelt, bis die Israelis angegriffen haben. Aber wir wissen natürlich nicht, was das Endprodukt dieser Verhandlungen gewesen wäre, wenn es nun tatsächlich zum Krieg kommt. Und man muss schon sagen, dass Trump also von Benjamin Netanyahu in diesen Krieg hineingezogen worden ist. Es ist sehr pikant in diesem Zusammenhang, Christoph, dass amerikanische Geheimdienste unisono sagen, dass der Iran noch Jahre vom Bau der Bombe entfernt sei. Kann natürlich sein, dass mit dem zu 60% angereicherten Uran irgendwas anderes gemacht werden könnte. Aber noch im April hat die Koordinatorin der amerikanischen Geheimdienste, Tulsi Gabbard, vor dem Kongress gesagt, der Iran sei noch Jahre von der Bombe weg. Und nun soll das plötzlich alles anders sein. Ja, das ist schon sehr seltsam.
Aber wieso macht denn der Netanyahu so Druck auf den Trump, was Beteiligung im Krieg betrifft?
Ja, weil die Israelis letztendlich nicht über das verfügen, was sie eigentlich brauchen, um diesen Krieg im Iran zu dem für sie günstigen Ende zu führen. Das heißt also, dass die Atomanlagen des Iran allesamt zerstört werden. Das heißt, die Israelis verfügen nicht über diese 30.000 Pfund bunkerbrechenden Bomben, die nur die Amerikaner haben. Und nur diese Bomben könnten die iranischen Atomanlagen in Fordow, die ja tief unter der Erde sind, zerstören. Wir haben den Einsatz dieser Bombe schon mal gesehen, Christoph, und zwar im Krieg in Afghanistan nach 9/11 im Jahr 2001. Da haben die USA, wenn du dich erinnerst, diesen Bomben die Festung Tora Bora angegriffen. Das war ein Höhlenkomplex im Osten Afghanistans, wo sie Bin Laden vermuteten. Und nun möchte wohl Benjamin Netanyahu, dass die Amerikaner diese unterirdischen Atomanlagen in Fordow angreifen, um dann zu verhindern, dass die Iraner jemals dort wieder Iran anreichern könnten. Und man muss sagen, es ist ja nicht nur, dass die Israelis die Bombe nicht haben. Es gibt nur ein Flugzeug auf der Welt, das diese 30.000 Pfund schwere Bombe transportieren kann. Das ist der amerikanische B-2 Tarnkappenbomber. Und auch das ist meiner Ansicht nach ein Hinweis, dass wahrscheinlich etwas passieren wird. Wir wissen, dass mindestens 5 dieser Bomber im Moment schon in Diego Garcia sind, der Insel im Indischen Ozean, die ein Luftwaffenstützpunkt der Briten und Amerikaner ist. Und nur dieses Flugzeug könnte diese Bombe transportieren und sie über Fordow, dieser Urananreicherungsanlage, die sich tief in einem Berg befindet, dann abwerfen.
Du hast auf die alarmierenden Zeichen hingewiesen, jetzt auch die Verlegung von diesen B-2-Bomber. Die Rhetorik hätte Trump insgesamt, meinte ich, in den letzten 24 Stunden massiv verschärft. Lassen wir rein, wie ABC darüber berichtet hat.
Tonight, as Israeli missiles find their targets in Iran, President Trump with this demand to the Iranian regime, unconditional surrender. Adding this threat, we know exactly where the so-called supreme leader is hiding. He is an easy target, but is safe there. We are not going to take him out, kill, at least not for now, saying our patience is wearing thin. Trump has been urging Iran to negotiate a nuclear deal, but now...
They should have done the deal. I told them, do the deal. So I don't know, I'm not too much in a mood to negotiate.
Da haben wir nochmal den Donald Trump im lärmigen Flugzeug Air Force One gehört. Martin, was haben wir sonst noch gehört?
Ja, also er fordert in diesem Interview den Unconditional Surrender, die bedingungslose Kapitulation, ein Begriff aus dem Zweiten Weltkrieg also. Und das will er also von Iran jetzt haben. Und der Revolutionsführer Ali Khamenei hat sich schon dazu geäußert und sagt, das sei also überhaupt, stehe völlig außer Frage. Der Iran würde niemals kapitulieren. Und wenn die Amerikaner tatsächlich angreifen, dann würde dies zu einem irreparablen Schaden führen. Man kann sich wirklich nur ausdenken, was das sein könnte oder vielleicht auch nicht ausdenken. Und es ist interessant hier, dass Trump quasi Khamenei persönlich droht und sagt, wir wissen, wo du bist, wir könnten dich umbringen, aber wir tun es noch nicht. Und das ist eigentlich, wenn ich das sagen darf, mal wieder die Sprache eines Mafia-Bosses. Ja. Und ich möchte da noch auf was anderes hinweisen, was in dieselbe Kategorie fällt. Und zwar in Kanada bei dem G7-Gipfel sagte der Trump dann vor Journalisten, das Vereinigte Königreich sei gut geschützt. Wissen Sie warum? Weil ich sie mag. Deshalb, das ist der absolute Schutz. Das ist ungefähr so wie Bill Bonanno, der Chef des Bonanno-Clans, der Mafia-Familie in New York. Als ich den interviewte vor 20 Jahren in Arizona, hat er genauso geredet. Das ist die Sprache der Mafia. Und das trifft jetzt auch zu auf diesen Satz, ja, also, hallo, Khamenei, wir wissen, wo du bist, wir könnten dich umlegen, aber wir lassen dich jetzt noch ein bisschen leben, ja, vielleicht tun wir dann dir deine Knie brechen. Ich meine, das ist alles, It's horrible stuff. I mean, sorry.
Ja, aber jetzt, angesichts von der Rhetorik, wo du schön illustriert hast, schlägt der Trump jetzt zu oder schlägt er nicht zu?
Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass er zuschlagen wird. Aber wie gesagt, wir wissen das noch nicht. Ja, wir kennen nur die Anzeichen dafür. Und wir wissen natürlich auch nicht, falls Trump das wirklich anordnet und falls die USA an der Seite Israels in diesen Krieg eingreifen, was dann die Auswirkungen wären. Was wird Russland tun? Es ist ja sehr überraschend, dass Wladimir Putin, der ja sonst eine relativ große Klappe hat, sich dazu nicht äußert, was im Iran passiert. Der Iran ist einer der wichtigsten Verbündeten Russlands und das trifft auch für China zu. Die Chinesen haben sich immerhin bemerkbar gemacht, die Führung in Beijing hat das Vorgehen Israels scharf kritisiert. Von Putin hört man sehr wenig. Dann die Golfaraber, die geben Lippenbekenntnisse ab. Ja, keinen Krieg und man sollte den Iran nicht angreifen. Aber ich würde mal vermuten, dass die Golfaraber im Großen und Ganzen ganz zufrieden wären, wenn das Regime in Teheran fallen würde. Und im Iran selber, es gibt mehr und mehr Anzeichen, gerade von israelischer Seite, dass man vielleicht drauf hofft in Tel Aviv, dass es einen Regime-Change, also einen Wandel des Regimes in Teheran gibt. Aber da kann ich nur sagen, das erinnert mich an 2003. Da haben wir sowas schon mal gehabt. Das ging damals, wie ihr euch alle dran erinnert, um den Regime-Change im Irak, um den Sturz von Saddam Hussein. Und was daraus geworden ist, wissen wir alle. Der Irak ist noch heute im Chaos. Und wir wissen auch, dass die Demokratie im Irak eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit ist. Der Irak wird eigentlich von Teheran zu großen Teilen regiert. Und wir wissen also nicht, was am Ende dabei rauskäme, wenn das Regime in Teheran tatsächlich fallen würde. Es gibt natürlich auch die Befürchtung, dass sich die Bevölkerung, obwohl sie furchtbar gelitten hat unter diesem Regime im Iran, sich letztendlich solidarisieren würde unter dem Druck eines Krieges von außen, der ins Land getragen wird. Wir haben das ja anderswo auch schon erlebt. Es ist also völlig offen, was passieren würde. Nur man kann natürlich schon sagen, dass rund um den Iran im Nahen Osten es schon ein gewisses Maß von Schadenfreude gäbe, wenn dieses Regime, das ja der Welt und seinem eigenen Land so viel Schlimmes angetan hat, fallen würde. Ob das passiert, das steht in Sternen.
Dazu geäussert hat sich auch der Benjamin Netanyahu, der Regierungschef von Israel. Lass mal rein in das Interview von ABC News.
We had the peace talks. We gave it a chance. We've, clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result. And that would have been preferable for us and I think for everyone. But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, death to Israel. The talks were merely a facade.
So are you going to target the supreme leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details.
Das ist israelische Premier Benjamin Netanyahu, der sagt, dass die Atomverhandlungen leider gescheitert sind und dass der Deal, den Trump angestrebt hätte, eigentlich auch in ihrem Sinn gewesen wäre. Und er sagt weiter, dass der oberste Führer vom Iran, der Ayatollah Khamenei, täglich tweete Tod für Israel. Martin, offenbar sind sich der Netanyahu und der Donald Trump zumindest am Anfang uneinig gewesen, ob jetzt der Khamenei getötet werden soll oder nicht.
Ja, das ist richtig, Christoph. Also es gab da Meinungsverschiedenheiten. Und wenn man den Berichten in amerikanischen Medien glauben mag, dann hat die Regierung Trump mehrmals verhindert, dass die Israelis Khamenei getötet hätten. Und es gibt da natürlich auch noch andere Uneinigkeiten. Wie du weißt, hat das Weiße Haus die Israelis mehrmals ersucht, dass sie keine Angriffe starten, solange der Unterhändler des Präsidenten Steve Witkoff, der Mann für alles, der auch in Moskau verhandelt, noch mit dem Iran verhandelt, mit dem iranischen Außenminister. Nun haben die Israelis natürlich dann mitten in diesen Verhandlungen angegriffen. Wir wissen nicht, was der Stand dieser Verhandlungen war, aber es sah so aus, als wenn es von Seiten Trumps eine Maximalforderung gab, dass eben der Iran überhaupt kein Uran zu Hause anreichern darf und dass die Iraner das abgelehnt haben. Das war der letzte Stand, aber die Verhandlungen waren noch nicht vorbei und nun natürlich sieht das Ganze nach aus, als ob diese Verhandlungen erstmal völlig auf Eis gelegt worden sein und dass vielleicht der Krieg jetzt kommt.
Für viele Amerikaner, du hast es bereits erwähnt, weckt die ganze Geschichte ungute Erinnerungen an den Irakkrieg, wo mehr oder weniger nach Anfangserfolg dann im Desaster geendet hat. Die unguten Gefühle kommen vor allem auch zum Ausdruck bei Leuten, die eigentlich Trump sehr wohlgesonnen sind. Unter anderem beim Steve Bannon, eine sehr prominente Stimme von der MAGA-Bewegung von Trump, der Make America Great Again-Bewegung. Ebenso hat sich der Tucker Carlson geäussert und die beiden Herren, der Bannon und der Carlson, haben miteinander über das Thema Krieg im Iran diskutiert.
The one that they're obsessed with the most, which I find strange, is the forever wars. They've got to be in the forever wars, and particularly in the Middle East. I mean, this is what, and I'm a big supporter of Israel.
Yes.
And I'm telling people, hey, if we get sucked into this war, which inexorably looks like it's going to happen on the combat side, it's going to not just blow up the coalition, then continue on the shooting war where, trust me, with a carrier battle group heading over there and all these tankers heading over to the Middle East, we are prepping right now to come in on the offensive side of combat sorties, and that's a game changer.
Martin, von was reden da die beiden Trump-Freunde, der Steve Bannon und der Tucker Carlson?
Ja, das war also auf der Tucker Carlson-Show, ja. Und sie sagen hier, oh mein Gott, wenn der Trump eingreift in diesen Krieg, dann ist es quasi eine Gefahr für seine gesamte Agenda und die MAGA-Bewegung könnte sogar daran zerbrechen, weil eben auch dann die anderen Komponenten dieser Bewegung gefährdet sein, also die Deportation von Sans-Papiers, die Zollpolitik und eben diese Vermeidung von endlos Kriegen, die ja unheimlich wichtig war für die Agenda von MAGA. Und Bannon befürchtet nun, dass damit die Basis von Trump furchtbar enttäuscht werde, da sie ja zuallererst gegen diese endlos Kriege gewesen sei.
Sind die Befürchtungen von Steve Bannon und Tucker Carlson berechtigt?
Ja, natürlich, Trump tut es zwar ab, er ist sogar auf Tucker Carlson losgegangen, aber der Split ist wirklich da. Also es gab noch ein sehr viel interessanteres Gespräch auf der Tucker Carlson Show, als Carlson den Senator aus Texas, Ted Cruz, interviewt hat. Und Cruz ist also für ein Eingreifen der Amerikaner an Seiten der Israelis. Und es gab also dann eine Schreierei live on air zwischen den beiden, ja. Und man muss schon sagen, dass also tatsächlich das einen tiefen Riss in der MAGA-Bewegung, die ja die Basis von Donald Trump ist, auslösen könnte. Und das ist, die Gefahr ist erkannt worden. Und das hat dann auch dafür geführt, dass Vizepräsident J.D. Vance in einem Tweet um einen Vertrauensvorschuss für Donald Trump gebeten hat. Man müsse also dem Präsidenten schon zutrauen, dass er das Richtige tue in diesem Augenblick, was den Iran angeht. Und auch das, Christoph, klang für mich so, als wolle Vance die Basis darauf vorbereiten, dass ihr Held sich tatsächlich an der Seite Israels in diesen Krieg gegen den Iran hineinbewegt.
Natürlich kommt auch Kritik von der Opposition. Klar und deutlich formuliert sie einmal mehr der Bernie Sanders, Senator von Vermont.
President Trump ran as a supposed peace candidate. In his inaugural address, he said, and I quote, My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier, end quote. Very fine words. Trump should remember them today. Supporting Netanyahu's war against Iran would be a catastrophic mistake. Instead of going to war, Trump must work with the international community to rein in Netanyahu and urgently push for a diplomatic solution. Netanyahu's illegal attack has made the world a more dangerous place. The United States must not be a part of this war.
Das ist also der Bernie Sanders, der den Krieg von Israel gegen den Iran als illegal bezeichnet hat. Er sagt weiter, es wäre ein katastrophaler Fehler, wenn sich die USA da daran beteiligen würden. Er erinnert auch daran, dass der Trump in der Amtseinführung gesagt hätte, dass er eigentlich ein Friedensstifter und Vereiner sei. Und eben, er verlangt eine internationale Lösung von dem Konflikt. Martin, haben solche Appelle überhaupt eine Wirkung auf den Trump?
Nein, das wird so ein Appell von Bernie Sanders wird überhaupt keine Wirkung auf Trump haben. Eher schon müsste man drauf gucken, dass der Kongress sich irgendwie äußert. Der War Powers Act von 1973 gibt zwar dem Präsidenten die Möglichkeit, erstmal Truppen irgendwo hin zu entsenden oder auch Bomber, aber das muss dann vom Kongress irgendwann, ich glaube, innerhalb von 60 Tagen abgesegnet werden. Es gibt im Kongress nun Bestrebungen, die angeführt werden von dem demokratischen Senator Tim Kaine aus Virginia, dass ein Eingreifen der USA im Iran vom Kongress abgesegnet werden muss, aber das sehe ich nicht. Also Trump wird relativ freie Hand haben, wenn er tatsächlich sich dazu entscheiden sollte, den Iran anzugreifen.
Jetzt aber, Martin, würde ich mal noch andersrum denken. Wir haben gesagt oder gesehen, dass der Trump ein bisschen hin und her macht mit seiner Position. Aber könnte das nicht auch eine Stärke sein? Ich meine, ich erinnere daran und du hast das miterlebt, der Richard Nixon hat seinerzeit auch so eine Madman-Attitüde verfolgt. Also der verrückte Kerl im Weißen Haus, der Gegner nie weiss, was er jetzt genau macht und ob er zum Äußersten geht. Beim Nixon ist das Kalkül gewesen, wie wir mittlerweile wissen. Könnte das nicht auch beim Trump so sie?
Das glaube ich nicht, Christoph. Also ich meine, Richard Nixon war ein mit allen Wassern gewaschener Politiker, ein Profi. Das kann man von Trump nicht sagen. Er ist ein Mann des Impulses. Er hat auch Probleme mit seiner Impulskontrolle. Und ich würde mal sagen, es läuft alles über sein Ego. Wer sein Ego am nettesten streichelt, der kriegt dann auch was ab. Das haben wir auch im Umgang mit der G7 gesehen, im Umgang mit anderen Staatsmännern. Und das kann man überhaupt nicht mit Richard Nixon vergleichen. Nixon hatte ein Lexikon von Wissen über amerikanische Außenpolitik und Weltpolitik überhaupt. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Donald Trumps Kenntnisse, was den Nahen Osten angeht, über die von George W. Bush hinausgehen. Bush wusste ja, wie wir heute oder damals auch schon wussten, Bush hatte ja keine Ahnung gehabt, dass es im Irak Schiiten und Sunniten gibt. Das wurde ihm erklärt vor Kriegsausbruch 2003 im Irak. Das Ergebnis haben wir gesehen. Trump hat genauso wenig Ahnung über die Geschichte des Iran, die Geschichte des Nahen Ostens. Das läuft alles über Impuls und Ego ab. Und natürlich, der Vergleich mit Nixon funktioniert also auch schon deswegen überhaupt nicht.
Aber unberechenbar ist er, nicht nur bei der Außenpolitik.
Das ist richtig. Er ist weit unberechenbarer als Nixon. Das ist also in allen Bereichen zu sehen, ob das die Zölle sind, ob das die G7-Runde ist, bei allem.
Sogar bei der Migrationspolitik, höher zentral ist für seine Sache.
Richtig. Also erst hieß es, dass alle Migranten, die illegal im Lande sind, ausgeschafft werden sollen. Dann hat sich bei Trump seine Agrarministerin Brooke Rollins gemeldet und hat gesagt, hey, die Farmer in Kalifornien und sonst wo, die brauchen Erntearbeiter. Außerdem brauchen wir die Migranten in Hotels und Restaurants. Daraufhin hat Trump dann gesagt, ja, okay. Und dann dachte man, das wär's. Aber bald kam die Wende wieder.
Das hat unter anderem auch CBS News gemeldet.
Donald Trump has agreed to make exceptions to his immigration enforcement strategy, ordering a halt to workplace raids in key industries like agriculture, hospitality and restaurants. The president posted, referring to those businesses, our very aggressive policy on immigration is taking very good long-time workers away from them.
Offenbar brauchen die amerikanischen Farmer Migranten, um die Erdbeere zu pflücken.
Das ist richtig. Und wir hatten dann auch die Bilder, Christoph, von Migranten, die in den Erdbeerfeldern von Agenten der Einwanderungsbehörde ICE gejagt wurden. Das war also schon verrückt, ja. Und natürlich tauchten die dann nicht mehr auf zur Arbeit, weil sie Angst hatten, deportiert zu werden. Aber so billig wie diese Migranten arbeitet eben kein Amerikaner. Und deshalb kam zunächst dann auch die 180-Grad-Kehrtwendung. Also die Migranten, die bei Farmern arbeiten, in Hotels und Gaststätten, die sollen von den Deportationen ausgenommen werden. Das hat genau 24 Stunden gedauert und dann kam schon wieder eine Kehrtwendung. Und wahrscheinlich war dann Stephen Miller, also der super, super Hardliner hinter Trumps Deportationspolitik, der war am Ohr des Präsidenten am nächsten dran. Und dann haben sie das wieder rückgängig gemacht. Dann hieß es plötzlich, nein, es gibt keine Ausnahmen. Auch die Arbeiter in den Feldern, in Gaststätten und in Hotels werden ausgeschafft. Das muss man sich mal vorstellen. In 48 Stunden, hü hot. Das ist crazy.
Ja, und die Unstetigkeit tut natürlich sie's dazu beitragen, dass auch die politische Unruhe, die dann teilweise politische Gewalt kippt, zunimmt. Wir haben die Ausschreitungen gesehen in Los Angeles, wo wir vor einer Woche darüber geredet haben, und den Aufmarsch von der Nationalgarde und der Marines gesehen haben dort. Und jetzt ist es eine weitere Eskalation zu regelrechten Attentat in Minnesota.
Ja, das ist eine traurige Geschichte, Christoph. Also die Staatsabgeordnete Melissa Holtman und ihr Ehemann sind von einem mutmaßlichen Fanatiker, einem MAGA-Anhänger, mutmaßlich erschossen worden, ermordet worden. Und das fügt sich eigentlich in das, was wir hier beobachten, nämlich die Zunahme politischer Gewalt. Ja. Und wir haben das jetzt in einigen Bereichen gesehen. Und natürlich diese Verrohung der Wortwahl, wenn also Trump den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom Newsgum nennt, ein Schimpfname, wenn also schon die Wortwahl so ausfällt, dass sie den politischen Gegner erniedrigt, dann kommt es vielleicht immer mehr zu solchen Gewalttaten. Und ich fand das dann auch bezeichnend, dass Donald Trump es abgelehnt hat, mit dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, zu sprechen nach diesem Mordanschlag auf Melissa Holtman und ihren Mann. Trump sagte nein, er werde sich bei Walz nicht melden, denn Walz sei verrückt, a whack job, sagte der Präsident. Und das fügt sich in dieses zunehmend autoritäre Gebaren. Ich wäre überrascht, wenn wir in den nächsten Jahren nicht noch mehr politische Gewalt, vielleicht sogar von allen Seiten, von links wie von rechts, in den USA erleben würden.
Wir haben es gesehen, die Unruhe nimmt zu. Auf der anderen Seite, am Wochenende hat es Demonstrationen gegeben in über 270 amerikanischen Städten. Da sind ein paar Stimmen von Amerikanerinnen und Amerikanern, die dabei gewesen sind.
I've been opposed to fascism all my life and I was a high school government teacher. And these people's kids would have failed my course, the people who support Trump. They don't understand anything about the fact that we're all kings, not him.
There are a lot of people that don't agree with what's happening. And we want a kind world. We want to take care of each other, our siblings. We're all connected. People are hungry. People are hurting. We need that money in other places. How about funding education? How about feeding people? How about offering health care?
Trump is doing it just to make himself feel bigger and better and to also threaten us. Like to have the military go through the streets of our country, it feels like a threat to me. Like he's saying, don't speak up, don't stand out.
Martin, du bist auch Amerikaner, wie wir wissen. Bist auch auf die Straße gegangen?
Ja, ich bin ja nicht nur Podcaster, ich bin ja auch amerikanischer Staatsbürger und ich bin jemand, der dieses Land liebt und der sich um dieses Land sorgt. Deswegen sind ich und Silvia, meine Frau, wir waren beide bei der Demo in Charlottesville. Das waren ungefähr 1000 Menschen in Charlottesville. Insgesamt haben wohl 4 Millionen Menschen demonstriert. Und das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Man konnte auch sehen, dass die Sorgen der Menschen wirklich ganz immens gewachsen sind in den letzten Monaten. Es gibt jede Menge erschreckenden Anzeichen, wohin sich das bewegen wird. Deswegen war ich eigentlich froh, dass ich Teil dieser Demonstration war. Und ich habe mich auch gefreut, dass in anderen Städten so viele Menschen auf die Straßen gegangen sind. Wie gesagt, es waren je nach Schätzung zwischen 4 und 5 Millionen.
Du sagst 4 bis 5 Millionen. Ist das ein Anfang von einer größeren Protestwelle gegen den Trump oder ist es ein Strohfeuer?
Das wissen wir noch nicht. Es kann sein, dass sich das wieder verläuft. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sich tatsächlich hier eine Bewegung formen wird, die sich gegen die Auswüchse der Trump-Präsidentschaft richten wird. Aber wir wissen es nicht. Ja, das, auch das fällt unter das Kapitel Trump, der Unberechenbare. Wir haben keine Ahnung, wie das weitergeht. Und ich muss es nochmal betonen, Christoph, wir sind nicht mal 6 Monate in dieser Präsidentschaft unterwegs.
Martin, danke vielmals, bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage respektive These von Audrey Fischer. Audrey Fischer schreibt, dass das Handelsdefizit der USA vollkommen hausgemacht sei. Die Amerikaner selber hätten ihre Fabriken ins Ausland verlegt und es seien die Amerikaner selber gewesen, die lieber Billigwaren aus Billiglohnländern eingekauft hätten. Niemand hätte sie dazu gezwungen. Audrey Fischer möchte wissen, ob du mit dieser Aussage einverstanden sei, Martin.
100%. Ich meine, du erinnerst dich an die Debatten bei der Präsidentschaftswahl 1992, als Ross Perot dabei war, also der ältere Bush, Bill Clinton und Ross Perot. Und es ging damals um die Einführung der Freihandelszone von Mexiko, USA und Kanada. Und Ross Perot hat damals prophezeit, dass unheimlich viele amerikanische Jobs abwandern werden nach Mexiko, ja, einige auch nach Kanada, die meisten nach Mexiko. Und er hat natürlich recht gehabt. Natürlich waren das die amerikanischen Konzerne, die keine Spitzenlöhne zahlen wollten und lieber billige Arbeitskräfte in Mexiko und China haben wollten. Und die Kehrseite des Ganzen, und auch da stimmt das, dass die Amerikaner natürlich billige Waren bei Walmart, bei Costco, bei diesen ganzen riesen Handelsketten kaufen können, bei Target. Und das Zeug wird natürlich vor allen Dingen in China gemacht, in Mexiko auch ein bisschen. Und deswegen sagte ja auch Donald Trump vor einigen Wochen, als es darum ging, dass seine Zollpolitik die Einfuhr von Billigwaren gerade aus China verteuern würde, sagte er, na, die Kinder brauchen ja nicht 20 Barbie-Puppen, das können ja auch mal 5 sein oder nur 2. Das ist ein Deal, den die Amerikaner gemacht haben. Sie haben Produktion rasant ins Ausland verlagert, vor allen Dingen nach China und nach Mexiko. Und natürlich sind dabei amerikanische Arbeitsplätze flöten gegangen. Das waren bewusste Entscheidungen auf den Konzernetagen. Und im Gegenzug haben die amerikanischen Konsumenten billigste Waren eben dann gerade wieder aus China und aus Mexiko erhalten. Das war der Deal, natürlich.
Ja, und eben, wir haben es gehört, Stichwort Erdbeerernte, oder? Die Jobs, die noch da sind, die will denn niemand mehr machen, außer illegale oder weniger illegale Migranten.
Ja, genau. Und das Ganze, Christoph, kannst du natürlich auch auf ein iPhone ausweiten. Das ist natürlich völliger Unsinn, wenn Trump sagt, er möchte die Produktion von iPhones in den USA haben. Ich möchte mal den Amerikaner sehen, inklusive mich selber, der 10 Stunden am Tag an einem Werktisch sitzt und Telefone zusammenlötet. Give me a break.
I mean. Ja. Und da würde ein Podcast-Lohn wahrscheinlich nicht mehr lange, um das iPhone zu finanzieren.
Genau. Das iPhone würde $3,000 kosten. Und ich glaube nicht, dass sich Amerikaner finden würden, die wirklich zu den Bedingungen, wie in den Foxconn-Fabriken in China gearbeitet wird, hier iPhones zusammenlöten würden. Das ist völliger Unsinn. Völliger Unsinn.
Martin, danke vielmals für deine Antwort auf die These von Audrey Fischer. Falls Sie auch eine Frage haben oder eben eine These, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Danke vielmals. Martin, besten Dank und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Tschüss nach Zürich, lieber Christoph.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom Tagesanzeiger, am Bund, der Berner Zeitung, der BATZ und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche rede ich hier mit der Tina Kempin-Reuter weiter, unserer Kollegin in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian. Für Produktion verantwortlich sind Mirja Gabatula und Laura Bachmann. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.